Hast du gelernt Beatboxen?
Nein, nein, hey, schau. Ist gut, jetzt meine Talente sind ausgeschöpft.
Meine Schwester hat gesagt, Bier braucht viel, bis sie etwas lustig findet. Aber sie hat das gehört von dir, wie du die kleine Synchronsprecherin. Kannst du es nochmal machen?
Nein, jetzt mache ich es nicht mehr. Nein, wirklich, sonst gehe ich den Leuten auf den Sack.
Okay.
Das kommt dann im richtigen Moment wieder.
Kommt so, ja, also.
Ja, das Timing musst du irgendwie musst haben.
Aber sie hat es sehr lustig gefunden und sie ist schwierig zu begeistern, das bis sie mal etwas lustig findet.
Wie geht's dir?
Gut, ich bin gerade von Basel gekommen, für ein Event, das ich moderiere. Ich war gestern wieder mal im Fundus gewesen, bei SRF.
Oh, der liebe
ich. Weil ich habe ein Kostüm
gebraucht.
Sie sind so nett. Du kannst einfach schreiben, hallo, ich habe eine Party zu dem und dem Motto. Haben ihr etwas? Und sie haben ja wirklich alles.
Und das ist eben noch das Coole, das habe ich lange nicht gewusst. Alle können das.
Mhm.
Also auch jede einzelne Perle da draussen.
Genau.
Kann in diesem Fundus Sachen auslehnen. Kostet etwas?
Kostet auch für uns als Mitarbeitende.
Aber ich finde, das ist sind sehr humane Preise.
Sehr. Und ich habe dort ein richtig cooles Outfit gefunden. Also die Meinungen sind gespalten auf Instagram, von diesen schrecklichen Hosen bis zu «Hey, Hammer».
Die Hose ist ein bisschen so, ja, es sieht ein bisschen aus.
Speziell?
Nein, es hat es wirklich so nicht mehr aufs WC gelegt. So. Ui!
Hoppla!
Da ist etwas daneben. Wow. Ach, nee. Aber nein, ich finde es sehr cool. Und was kann man da erwarten von dir?
Das lege ich mir an. Also das Thema von dieser Veranstaltung ist für eine Informatik, für so eine Cyber-Security-Bude.
Mhm.
Die haben 500 Leute eingeladen, so Hersteller, Sponsoren, Kunden, Mitarbeitende. Und dann müssen alle als Hippies
kommen.
Natürlich auch der auf der Bühne, der moderiert. Und dort bin ich jetzt Hauptprobe machen. Und das ist dann morgen. Und darum habe ich das Ganze noch verbunden mit einem Besuch bei dir am Küchentisch.
Und kommt alles gut?
Ich glaube schon, ja.
Gut.
Ich bin froh, wenn man so eine Hauptprobe machen kann und so ein bisschen zum schon mal spüren, Techniker schon mal kennenlernen, die ganzen Leute schon mal kennenlernen, das ganze Abinente.
Mhm. Ambiente.
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 Ambiente. Und darum kommt das hoffentlich gut, yes.
Das kommt hundertprozentig gut.
Wir sehen es.
Alles kommt super. Du kannst dir dann berichten, gell?
Ja, ist gut. Also, wollen wir loslegen?
Wir legen los.
Super.
B und B fortgesetzt. The show must go on. Das ist der Podcast von Jennifer Bossart und Michelle Biri. Präsentiert von der Wellness-Therme 47 Baden.
Hoi Perle.
Hoi Perle.
Wie geht's denn dir?
Hey, mir geht's super. Weißt du wieso?
Warum?
Ich habe heute etwas entdeckt.
Oh.
Zum ersten Mal. Diese Saison. Es ist wieder so.
Oh nein. Vermicelle oder was?
Time. Es ist Vermicelle-Saison. Es hat angefangen. Ich freue mich so fest. Ich bin heute an einer Bäckerei vorbeigelaufen und dann war dort ein Schild draussen. Und da drauf stand Vermicelle-Saison.
Da wäre ich
und
ja davon gehüpft.
Und das allerhübscheste kleine Nestchen aus den Vermicelli ist dort abgebildet mit einem schönen Meringue-Boden und einem kleinen Kirsi oben drauf. Und das hat einfach so unfassbar gut ausgesehen. Und ich habe gedacht, jetzt macht das Leben wieder Sinn.
Lass mich doch einfach im Frieden. Aber
nein.
Dann weiss ich schon, wenn wir jetzt nachher gehen zu Nacht essen, es ist jetzt Donnerstagabend, wo wir die Folge aufzeichnen, dann wirst du ganz bestimmt dann in dem Restaurant ein Vermicelli nehmen,
ja,
oder?
Ja, wenn es das hat, auf jeden Fall.
Gup, was ist das? Gup Nesselrode?
Nesselrode. Aber mir ist schon lieber so ein kleines, ja, so ein Vermicelli, so. Das hat ja schon ein bisschen Pupf, so. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade noch eine ganze Gruppe reinhaue nach dem Essen. Aber mal schauen.
Das schon
mal schauen, was da oben bringt.
Ich finde das so schon hurenmastig, das wäre mein Sinn. Dann ist das noch. Und dann können wir ganz und essen.
Nein, aber jetzt müssen wir schnell darüber reden. Weil ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen wie Koriander. Da spalten sich so da scheiden sich die Geister.
Mhm.
Entweder man ist Team mega Fan oder man ist Team, ich hasse es über alles. Und du bist ja offensichtlich im zweiten Team, oder?
Also bei Koriander?
Nein,
bei Vermicelle. Ja, ich bin sowohl bei Koriander als auch bei Vermicelle im Team 2. Also bei Koriander finde ich es nicht
Team
ganz
A,
so schlimm.
In Team 1, ich liebe beides.
Ich finde immer, es schmeckt so wie ein Abwaschlumpen, der ganz, ganz lang rumgelegen ist.
Nein, sehe ich nicht.
Nicht?
Nein.
Und bei Vermicelle finde ich einfach so, nein. Das ist einfach heisse Maroni. Das ist das Einzige, was man machen kann aus Maroni. Und es braucht sicher kein Vermicell.
Aber dabei ist das ja, es ist ja eine Schweizer Erfindung, das Dessert.
Das ist doch mir gleich.
Kulturgut.
Ja, also jetzt übertreibst.
Nein, es ist im Fall, glaube ich, es heisst, oh, wie heisst es? Es ist nicht Schweizer Kulturgut, aber es ist kulinarisches, es gehört zum kulinarischen Erbe von der Schweiz.
Also so wie Rösti und Brotwurst.
Alles, was, das habe ich ein kurz recherchiert, alles, was es über 40 Jahre gibt, und von einer Generation zur nächsten weitergegeben worden ist, kann man bezeichnen als kulinarisches Erbe. Und das ist ein Teil davon, weil das Vermicell, das ist zurückzuführen bis ins späte 19. Jahrhundert.
Okay.
Von einem Walliser. Von einem Walliser.
Wo sie ein paar Maroni gefunden haben und gefunden haben, hey, das können wir
in einem Kochbuch.
Das können wir pressen und so richtig grusige Würmchen daraus machen, weil ich finde es ja nur schon absolut unattraktiv zum Anschauen. Also überhaupt nicht das Auge isst mit.
Doch, das Auge isst sehr wohl mit.
Nein, hör doch auf.
Das ist so etwas Hübsches. Und da sind auch so viele Komponenten, die man hier zusammengebracht hat, die funktionieren. Also ein bisschen Rahm und Meringue und vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen Glace und dann das Vermicelle. Und das gibt einfach so eine, das ist einfach, ach, das ist einfach so etwas Gutes und so etwas Wohliges und so etwas Feines. Und ich liebe das so fest. Und ich finde das so schön, dass wir das in der Schweiz haben. Das gehört für mich in die gleiche Reihe wie, keine Ahnung,
Wilhelm Tell.
Nein, aber Bergpanorama, Schocke, Roger Federer, Vermicelle. Nein, wirklich.
Also, du stellst Vermicelle, ja, auf der gleichen Stufe wie der Roger Federer.
Ist beides herrlich. Beides wundervoll.
Können wir noch den Marco Odermatt, können wir dort auch noch in diese Kategorie rein tun?
Ja, aber der Marco Odermatt macht sich mir ein bisschen zu rar jetzt schon.
Ja, also der ist jetzt sich am Vorbereiten auf die kommende Saison, die
ja,
übrigens bald startet.
Ja,
also,
ich weiss. Ich wünsche mir ganz viel Erfolg natürlich. Und der ist super. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal dafür interviewt. Ist ganz lieb. Aber irgendwie, da kommt man nicht so gut zu. Das ist nicht so nahbar, wie ein Vermicell.
Also, schau, du kannst nur so von dem Vermicell schwärmen. Es kann nur so Kulturgut, Pipapo, was auch immer sein. Du wirst mich wirklich für das nie können begeistern.
Ich schicke dir jetzt jedes Mal ein Foto, wenn
ich das Vermicell esse. Ich tue jetzt unseren Chat archivieren ab sofort und mache dann, wenn ist die Vermicell-Saison durch, im März.
Wahrscheinlich etwa dann, ja.
Dann tue ich den unseren Chat wieder aktivieren.
Du machst ihn auf, dann hast du 350
Fotos. 350 Vermicell-Fotos, geil. Nein, schau, es ist ja so, ich finde so, man muss immer probieren und erst dann kann man sagen, hat man es wirklich gern oder hat man es eben wirklich nicht gern. Und ich habe wirklich Vermicell eine Chance gegeben. Mhm.
Wenn hast du das letzte Mal eine Chance gegeben?
Ja, ist jetzt schon ein Moment her.
Ja, also dann wird es wieder mal Zeit vielleicht.
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass sich meine Geschmacksknospen
hoffentlich haben die sich ein bisschen weiterentwickelt. Das ist doch so wie bei Wein. Da muss man sich auch ein bisschen Zeit lassen.
Gut, also dort sind wir ja, wo wir unser G&G-Treffen hatten, sind wir ja gleich zu Nacht essen. Ich meine, mir kannst du Wein servieren, ich schmecke den Zapfen nicht.
Das ist so lustig gewesen. Das ist wirklich, also dort haben wir mich enttäuscht. Wir sind bei unserer G&G-Reunion, da haben wir ja schon in der letzten Folge darüber geredet, sind wir schlussendlich nach einem langen, schönen Tag den Ahren entlang in einem Restaurant gelandet und haben dort gefunden, wir machen weiter mit dem, was sich bewährt hat, den ganzen Tag und bestellen
Prosecco.
Und dann ist die Flasche Prosecco gekommen und der Kellner hat allen eingeschenkt und so. Und dann führe ich das Glas zum Mund und ich habe schon geschmeckt, da stimmt etwas nicht. Da ist etwas ganz Latz.
Aber das ist ja bei dir eh krass. Ich finde, du hast ja so einen krassen Geruchssinn, nicht?
Ich weiss nicht.
Findest? Das hast du doch mal von dir behauptet.
Ja. Oder ja, vielleicht einfach jetzt einfach während der Schwangerschaft ist er ein bisschen intensiviert gewesen.
Okay.
Aber das ist etwas, was ich immer schmecke. Also ich muss es nicht probieren. Ich schmecke, ob ein Wein oder ein Prosecco-Zapfen hat. Und der hat Zapfen gehabt. Und dann die anderen haben auch schon zum Teil das halbe Glas ausgeleert. Und ich bin so gesehen, Leute, fällt euch nicht etwas auf? Und dann irgendwann so,
nein.
Ah, also, ein bisschen komisch, ja, so, ein bisschen komischer Gut. Und ich so, das ist Zapfen.
Dann haben wir ja zum Glück dich in der Runde gehabt, wo das rausgeschmeckt geschmeckt hat. Aber und dann ist der Kellner gekommen.
Dann ist das Beste gewesen. Ich habe nachher nicht mehr trinken irgendwann. Und gleich hat der Kellner bei jeder neuen Flasche Prosecco, weil wir sind viele Leute gesehen, entsprechend sind viele Prosecco-Flaschen bestellt worden, ist er jedes Mal zu mir gekommen, hat mir ein Glas angestellt, eingeschenkt und mich schnuppern lassen. Und der erste, den ich es okay gegeben habe,
ist es freigegeben für die Runde.
ist er nachher weiter eingeschränkt worden. Also, ich war busy gewesen.
Ja, definitiv. Aber schau, was ich noch vielleicht zu dem Vermisse-Thema kann sagen, ich habe das Gefühl, bei gewissen Lebensmitteln, das war zum Beispiel bei mir bei Ingwer so, gewesen, bei Ginger, bei dem, was zum Sushi dazu gibt, dem eingeleiten, den habe ich früher absolut nicht gern gehabt. Ich habe gefunden, der schmeckt wie Seife und ist einfach gruselig. Und dann habe ich den aber immer und immer und immer wieder probiert und jetzt könnte ich den glasweise essen. Also, ich habe auch schon so ein Glas eingeleiten Ingwer gekauft und habe den einfach gegessen. Und ich fühle mich dann auch immer gesund, weil ich finde, so Ingwer hat ja durchaus auch noch so eine gesunde, was ist es, entzündungshemmende Wirkung, ich glaube. Oder es ist sicher für irgendetwas gut.
Aber ganz sicher.
Und das habe ich zum Beispiel gerne bekommen. Also vielleicht würde ich jetzt einfach die ganze Saison immer mal wieder einen Löffel Vermicelli probieren und irgendwann werde ich dann doch noch zum Liebhaber. Aber ich glaube nicht.
Ich hoffe schon. Ich fände, das wäre etwas, das wäre jetzt so ein Freundschaftsdienst.
Wenn ich würde anfangen, Vermicelli essen.
Wow. Dann können wir manchmal zusammen los und das Vermicelli essen.
Und was würdest du als Gegenleistung machen? Es ist ja und das Nehmen. Du gibst und ich nehme.
Was ist denn so etwas, was du gerne hast, was ich ganz hässlich finde?
Du musst mit mir an ein Skirennen kommen.
Ah, mega gerne.
Aha, okay.
Ich will es einfach nicht organisieren. Also, ehrlich gesagt. Es ist mir einfach mit zu viel Aufwand verbunden. Ich glaube, es ist das. Und was ich einfach in der Skisaison grundsätzlich, was mich ein bisschen abturnt, ist so ein bisschen die Menge an Equipment.
Ja, das ist natürlich so. Das ist für mich,
ich glaube, ich habe doch ein kleines Kindheitstrauma. Es ist auch wieder eine sehr privilegierte Grundhaltung, weil wenn man als Kind schon ein Trauma vom Skifahren hat, hat man als Kind ja wenigstens dürfen
in Skifahren. Skifahren
und in Skifahren, die ja sackgeteuer sind. Ich weiß nicht, wie meine Eltern das mit drei Kindern sich können leisten können. Aber ich habe einfach so erinnere mich, wenn ich einfach fuchsteufelswild und beleidigt und mega schlecht gelohnt gewesen bin, weil ich meine Skier haben müssen tragen in diesen unbequemen Skischuhen, haben müssen zum, keine Ahnung, zur Ferienwohnung laufen und irgendwie, dann ist mir der eine Ski am Boden gefallen, nachher der andere Ski und nachher habe ich auf Brille und dann habe ich einen Nervenzusammenbruch gehabt. Richtig schlimm.
Ja, Skiferien sind im Vergleich mit Sommerferien.
Und dann schwitzt kalt und dann schwitzt und dann ist kalt.
Mit sehr viel Aufwand verbunden, das ist tatsächlich so. Ja. Ich bin dann mehr verrückt worden, wenn ich im Skirennen nur Zweiter geworden bin und meine Schwester gewonnen hat.
Hast du gegen deine Schwester
müssen fahren? Ja, sicher. Wir sind nur ein Jahr auseinander. Und dann sind wir in der gleichen Gruppe und etwa gleich gut. Und dann war es immer so abwechslungsweise gewesen. Ein Jahr hat sie gewonnen, ein Jahr hat habe ich dann zu oberst aufs Podest stehen und wenn sie dann aber Zweite wurde, Erste wurde, ist natürlich Zweite.
Und die anderen so,
ich weiss gar nicht. Müssen wir mal alte Fotos anschauen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es sind ein paar andere gehabt. Wir sind einfach wahnsinnig gut gewesen. Also, sorry. Die Spiris sind einfach wahnsinnig gut gewesen im Skifahren.
Wäre so oben raus.
Ja, aber das ist ja generell so bei Skiferien. Der Koffer ist einfach schon jetzt im Sommer lange so ein kleiner Handgepäckkoffer, wenn du irgendwo hergehst und im Winter brauchst du wahrscheinlich irgendwie einfach vier Koffer.
Ja.
Aber auch das sind so.
Dann bambelt noch der Helm und dann macht die ganze Zeit Problems. So, bambelt der Helm an Snowboard dran, macht die ganze Zeit dung, 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 denkst du, ach Gott. Dann geht die Skibrillen ab, nachher hat sie einen Splitter. Das ist wirklich einfach ein elendiges Zeug.
Das ist einfach ein Graus. Ja, und wie so genau sind wir jetzt vom Vermicelli bei der Skiferie gelandet?
Wie du gesagt hast, im Gegenzug,
dass
du würdest jetzt die Vermicelli neu also finden oder einfach versuchen zu finden, sollte ich mit dir an den Skirennen. Das finde ich gut. Finde ich, ist ein guter Deal.
Also gut, ich probiere es. Vielleicht ja schon heute Abend beim Nachtessen, dass ich mal einfach einen Löffel.
Ein Löffel würde
probieren.
Das ist gut. Ja. Super. Und sonst, was läuft? Was hat dich bewegt die Woche?
Es hat mich ganz viel bewegt. Ich habe ganz viele Sachen notiert da auf meinem Computer, wo ich
neben mir habe. Etwas haben wir schon herausgefunden, dass wir das Gleiche notiert haben. Gell?
Ja.
Okay, aber fangen wir an.
Kommen später. Also das Erste, was ich unbedingt möchte besprechen mit dir, ist, ich habe einen kleinen Group im Moment gehabt diese Woche. Und zwar habe ich in der letzten Folge schon erzählt, dass ich ein Event darf moderieren darf.
Moderieren.
Wo der Urs Meier eine Keynote hat dürfen halten. Und ja, ich bin ja ein grosser Fan von «Die Verräter», wo gelaufen ist.
Du hast, glaube ich, auch RTL. Alle angefixt von den Perlen.
Es ist so lustig. Es haben so viel auf Spotify kommentiert. Leute, die es schon kennt haben und lieben. Und solche, die es auch neu entdeckt haben. Und das freut mich immer, wenn ich bin eigentlich ein kleiner Influencer.
Ja, du hast uns alle geinfluenced.
Ja, und dann hat er dort einen Auftritt gehabt und der Urs Meier war ja dort mit dabei gewesen in dieser Sendung. Und ich habe ihn natürlich ausgequetscht und alles wissen zu dieser Sendung. Und?
Aber
und
also als Teil vom Talk oder einfach neben der Bühne?
Nein, neben der Bühne natürlich.
Der Fokus auf völlig nebeneinander.
Und alle Publikum so, hä, um was geht's genau? Nein, ich hatte natürlich dann noch vorher und nachher Zeit gehabt, um mit ihm zu reden. Und logisch, bei so Sendungen ist es ja vielfach so, dass du musst so ein NDA unterschreiben musst.
Ja, also.
Ja, doch.
Wirklich?
Also zum Beispiel, magst du dich erinnern, als ich bei der Masked Singer mitgemacht habe?
Jo,
habe ich einen Vertrag unterschreiben von irgendwie 15 Seiten.
Ja, aber das ist ja die ganze Sendung, ist ja um das Geheimnis herum aufgebaut.
Ja.
Aber ich habe die Verräter.
Ist schon auch.
Aber wenn es draus ist, ist es draus
nicht. Ja, aber es ist ja so, das hat er mir dann gesagt, die Sendung ist vor einem Jahr, haben sie die aufgezeichnet.
Ah, wow, okay.
Die haben sie letztes Jahr, im Herbst, haben sie die gedreht in Belgien, in einem Schloss. Und, kleiner Funfact, die Kandidatinnen und Kandidaten, die mit dabei sind, die haben nicht in dieser Burg oder in diesem Schloss geschlafen, sondern im Hotel.
Ja. Das habe ich sowieso gedacht.
Wirklich?
Ja, ja.
Also das hat er jetzt bestätigt. Und ja, und dann hat er wie halt müssen dicht haben, ein Jahr lang, weil sie dann halt wie gewusst haben, wie die ganze Sendung ausgeht. Und er hat gesagt, also er hat niemals seiner Frau etwas gesagt. Und das finde ich, und ich habe ihm es geglaubt.
Wirklich?
Ja, voll. Ich könnte es ja nie.
Ich würde das ein Baski sofort verzapfen.
Also ich müsste
auch mit irgendjemandem darüber reden.
Unbedingt. Also ich könnte das niemals. Ich würde dann, das würde in mir brodeln und dann irgendwann würde es mich verjagen. Und er hat dann gesagt, schau, am Anfang ist es natürlich noch spannend und dann fragen immer alle, und wie es gelaufen. Aber irgendwann mit der Zeit, im Verlauf von dem Jahr, geht es natürlich vergessen und dann irgendwann interessiert es niemand mehr.
Und sonst, was hat er so erzählt?
Hey, er hat so eine Keynote gehalten zum Thema Entscheidungen. Das ist so sein grosses Thema gewesen. Und ich weiß nicht, ob du dich magst erinnern, dass er ja mal so eine riesige Geschichte gehabt hat, 2004.
Ach Gott, das ist ja ewig her. 2004.
Vor 22 Jahren.
Was für eine Geschichte.
Also kurze Einordnung. Dann hat er an der EM 2004 hat er pfiffen als Schiedsrichterspiel. England gegen Portugal ist das gewesen. England hat kurz vor Schluss ein Tor geschossen, ein Goal gemacht. Und der Urs Meier hat das Goal aber nicht gegeben, weil kurz vorher ein Foul passiert ist. Und Portugal, also bis dann ist es 1-1 gestanden und dann ist es in die Verlängerung und ins Penaltyschiessen gegangen. Und im Penaltyschiessen hat später Portugal gewonnen und England ist ausgeschieden. Und dann sind die Engländer ja völlig übergefallen. Also Teil der Boulevardpresse haben quasi den Urs Meier zum Schuldigen höchstpersönlich gemacht, dass sie jetzt an dieser EM ausgeschieden sind gegen Portugal und nicht mehr mit dabei sind. Und also ich habe da ein paar Sachen rausgesucht. Der Sun hat unter anderem Titel «You Swiss Banker» und hat wirklich private Sachen über ihn veröffentlicht. Also die haben den Wohnort von ihm veröffentlicht in der Zeitung. Er hat ihm erzählt, er habe in dieser Nacht, quasi wo das passiert ist, auf den anderen Tag, am Morgen habe er die Mailbox aufgemacht und habe, bis dorthin ist alles für ihn okay gelaufen. Er hat von dem gar noch nichts mitbekommen. Er hat 16'000 Mails in der Mailbox gehabt, am anderen Morgen, weil die seine Mailadresse herausgefunden haben und das hat Morddrohungen gegeben, bis schlussendlich Polizeischutz. Und die Leute von dieser Sun und auch ganz viele englische Fans sind zu ihm auf Würenlos in Aargau, und das weiss ich eben noch, sind zu ihm auf Würenlos in Aargau gegangen und haben so eine riesen England-Flagge irgendwo in Würenlos auf einem Feld aufgestellt.
Oh,
also das war eine verdammte Hetzjagd gegen den Urs Meier. Und irgendwie wirklich über mehrere Tage gegangen. Und er hat dann eben auch erzählt, dass seine Ex-Frau ist von der Sun bedrängt wurde. Also die haben sich bei ihr gemeldet. Die haben dann wie probiert, eine Leiche im Keller auszugraben, quasi zum ihn an dem aufhängen. Und haben dann sich bei seiner Ex-Frau gemeldet und haben dieser Ex-Frau 30'000 Pfund geboten, dass sie gegenüber den Medien auspackt.
Und dann, was hat sie erzählt?
Er hat gesagt, sie hat bis dorthin nie mit den Medien geredet und sie hat auch dann nicht mit den Medien geredet. Er hat dann aber einen Artikel gezeigt, wo die Sun einfach getitelt hat, er hat mich genauso betrogen wie die Engländer. Und hat ein Fötterli von seiner Frau und der neuen Partnerin abgedruckt.
Hey, also ich sage, das sind ja die britischen Tabloids, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Das ist ja wirklich, also dass das überhaupt legal ist, das ist so widerwärtig. Das ist ja auch das, was mit den ganzen britischen Royals abgegangen ist. Harry und Meghan gerade vorne. Aber das ist der Horror.
Und ich meine, die sind ja
die hat gar nichts gesagt. Die haben das einfach ins Maul gelegt.
Die haben das einfach geschrieben. Die haben einfach gedacht, das ist gut. Die Schlagzeile, das Foto von ihr, von seiner neuen Freundin.
Kann man da nicht ein bisschen klagen? Kann man da nicht ein bisschen, hä?
ich glaube, er ist dann einfach froh gewesen, wo sich dann gelegt hat und dann das vorbei gewesen ist. Wirklich, er hat ihm gesagt, er hat ja noch so eine Firma in Würre los, jetzt weiss ich es gar nicht mehr, glaube so Haushaltsgerät, wenn es recht ist, oder zu der Zeit gehabt, wo er noch in Würre los gelebt hat, und dann gesagt, ein Vorteil hat es gehabt, sein Lehrling von dem zumal kann jetzt perfekt Englisch. Weil er einfach immer die Schurnis und all die Fans hat müssen abwimmeln, die wirklich dort aufgekreuzt sind. Und das finde ich so krass. Der hat einfach, ich meine, das ist eine Entscheidung, die der gefällt hat, oder irgendwie, der muss in so kurzer Zeit die Entscheidung fällen und dann wirst du aufgehängt an dem.
Wie blöd.
Und ich meine, das ist etwas, was dich wahrscheinlich das Leben lang irgendwie verfolgt. Ja. So.
Aber hast du ihn gefragt? Also ist er eigentlich nicht mal hinter dieser Entscheidung gestanden?
Ja, voll. Und auch, die ganze, also es war richtig gewesen, was er entschieden hat.
Weil
es hat
ja damals noch keine Wahl gegeben.
Genau.
Also ist das wahrscheinlich nachher erst mit irgendwelchen Fernsehbildern nochmal
voll. Und auch FIFA hat sich hinter gestellt und hat gesagt, das ist die absolut richtige Entscheidung gewesen, aber die haben wir dann einfach irgendeinen Schuldigen gebraucht, dass die rausgefallen sind und haben einfach den an die Wand genagelt.
Unglaublich.
Und das ist schon noch krass.
Das ist so eine Seite vom Fußball, die ich wirklich widerwärtig finde. Es ist ja zum Beispiel auch, wo England jetzt in der WM rausgefallen ist.
Ja.
Ist ja die Prozentzahl an häuslicher Gewalt ist wirklich über Nacht in die Höhe geschallt in Großbritannien, weil so viele hässige Männer ihre Frau, also ihre Wut nachher an ihren Partnerinnen daheim ausgelassen haben. Ja. Und so, und das finde ich, ist so eine, es hat nachher ganz über die sozialen Medien ist das nachher diskutiert worden. Und ich finde das so ein Armutszeugnis, weil ich glaube, für viele Menschen, Fußballfans ist das eine, aber für viele Menschen ist der Fußball, glaube ich, einfach nur ein Vorwand, um ihre Emotionen irgendwie auszuleben. Mhm. Und ich finde das wirklich, das ist so widerwärtig. Gehen in Therapie, es ist wirklich ganz schlimm. Und ich glaube, in England ist das ein ganz grosses Problem.
Und das ist etwas, was ich bei dieser ganzen Sportding eben nie verstehe oder auch nie verstanden habe. Ich meine, ich bin auch Fan und ich bin auch hässig, wenn irgendwie die Schweizer Nazi rausgeht oder irgendwie ein Goal verhaut. Aber dass man sich dann so fest kann reinsteigern kann, dass es eben irgendwie in Gewalt endet, das ist so absolut krank.
Ja, eben. Und vor allem, es geht dann nie mehr um den Fußball.
Ja.
Da spielen ganz viele andere Sachen eine Rolle.
Hauptsache, kannst du irgendwie noch reinhauen und deine Aggressionen rauslassen. Ja, und das war eine sehr spannende Begegnung gewesen. Und das ist so ein bisschen das, was ich dann gemerkt habe, was ich vermisst habe, so in dem Jahr jetzt ohne G&G, wo wir halt jeden Tag eben sehr viele so spannende Gesichter und Geschichten gehabt haben. Und das ist wieder mal so eine, jetzt habe ich gerade Hühnerhaut, wenn ich das sage.
Ja.
Aber das ist wirklich wieder mal so eine richtig spannende Geschichte und ein spannendes Gesicht gewesen, wo ich durfte an dem Abend irgendwie ausfragen und begleiten und ihm zuzuhören. Und er hat auch so eine gute Art auf der Bühne. Also er ist ein super Entertainer. Und ich habe es geliebt, dass ich den Oberhand moderieren durfte und ihn kennenlernen. Weil es ist lustig, seinen Sohn kenne ich schon relativ lange, weil der arbeitet so ein bisschen in der Barszene in Baden. Okay. Und darum weiss man natürlich so als Badener, weiss man, wer der Urs Meier ist. Und wir hätten auch immer mal wieder gesehen in der Vergangenheit, aber so richtig persönlich mit dem Gerät habe ich noch nie. Und er ist unfassbar sympathisch.
Ist mir auch so übergekommen im Fernsehen. Und ich finde auch, er ist mir nicht so auf dem, also ich habe ihn nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe gewusst, dass du im deutschen Fernsehen als Experte aber mehr habe ich jetzt von ihm ehrlich gesagt nicht mehr gewusst. Ich mag mich auch nicht an 2004 erinnern, ehrlich gesagt. Also ich bin dort nur noch Elfie. Primarschülerin. Das ist wirklich ein bisschen an mir vorbei.
Ja.
Aber nein, mega. Und das, was du sagst, kann ich mega gut nachvollziehen. Ich habe diese Woche jetzt gerade eine Podcast-Folge rausgekommen, die ich für Coop gemacht habe.
Mit der Patricia Lehre.
Das Gespräch mit der Patricia Lehre. Und dort ist es mir ähnlich gegangen. Das ist für mich auch so ein Gespräch gewesen, das hat auch gut nicht in dieser Länge und in diesem Ausmaß, aber das hat auch gut können bei G&G stattfinden. Es war ein wahnsinnig schönes, ehrliches Gespräch gewesen, was mich teilweise auch, also ihre Ehrlichkeit auch wahnsinnig überrascht hat. Also ich habe nicht genau gewusst, wie fest sie wird über den Verlust von ihrem Partner reden und was ich da alles erfragen darf. Und es ist ein mega schönes, wertvolles Gespräch gesehen, also auf ganz vielen Ebenen. Es ist einerseits eben um Frauen und Finanzen gegangen und um wie fest wir da eigentlich noch Aufholbedarf haben, weil wir halt auch wahnsinnig lang aus diesem Gebiet ausgeschlossen worden sind, also auch gesetzlich, gell?
Und sie macht dort ja einen mega krassen Job mit so dieser ganzen Aufklärungsarbeit.
Sie macht mega viel Aufklärungsarbeit in diesem Bereich und wird für das auch unfassbar harsch angegangen und angefeindet. Also sie hat, mir erzählt, sie hat müssen rechtlich vorgehen, zum Teil gegen sexualisierte Berichterstattungen, mhm. also von Inside Paradeplatz.
Ja.
Das sind wirklich so Sachen, wo ich dann manchmal denke, weißt, dass es das heutzutage noch gibt. Mhm. Das ist wirklich krass. Und dann hat sie so Geschichten erzählt, wie das für sie war, als junge Wirtschaftsjournalistin, mit was für Vorurteilen und Kritik sie konfrontiert worden ist von Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern. Auch das, gell, eine Zeit vor dieser ganzen Bewegung, MeToo, vor diesen, ich sage jetzt mal, von diesen feministischen Erwachen, so um 2019 herum, mhm. wo viele Leute durch einen Frauenstreik nochmal so ein bisschen wie sensibilisiert worden sind und das Thema wie neue Bedeutung gefunden hat in der Gesellschaft und neu diskutiert worden ist. Ihre ganze Karriere hat wie vorher angefangen.
Ja.
Und nachher auch eben der Aufbau von ihrem Start-up und dann der Verlust von ihrem Mann,
mhm.
wo an einem Hirntumor gestorben
mega
ist.
Mega jung, oder? Noch nicht einmal 50, ja, glaube ich.
Und wirklich nachher auch die Folgen davon und wie es ihr heute geht. Es ist so eine wirklich... Es hat mir mega viel gegeben, das Gespräch. Mhm. Und ich bin ihr mega dankbar, dass sie sich so geöffnet hat. Und ich finde, das ist so die Magie von so Interaktionen. Und ich habe auch mega schöne Resonanz bis jetzt schon gekriegt. Ja. Aber auch von Leuten, die so gefunden haben, hey, mega cool. Und schön, dass das stattgefunden hat. Und das finde ich auch.
Eben, und das ist doch so schön, so ja. die spannenden Geschichten von ja. spannenden Gesichtern irgendwie rauszukitzeln. Also ja. kann man, gibt's, GoBKind, gibt's natürlich überall, wo man Podcasts loset. Kleiner Querverweis, kleiner Werbespot für deinen 25. Podcast, den du noch machst.
Nein, der dritte.
Du kleines Podcast.
Ja, wirklich, ey. Oh mein Gott.
Nein, aber schön. Mhm. Noch etwas Erfreuliches, aber noch über etwas Freudiges reden.
Mega fest.
Super. Also ich habe mir etwas aufgeschrieben und wir haben herausgefunden, du hast dir das auch schon aufgeschrieben. Weil wir haben ja gemerkt, wenn die Folgen am Sonntag rauskommen, haben wir etwa mal Sachen verpasst, die wir irgendwie nicht auf dem Radar hatten. Und darum bin ich natürlich streberhaft schauen, was ich ist auch. Denn am Sonntag?
Ich kann sagen, Happy Birthday, Baschi!
Komm bringen, hey, komm bringen! Stimmt, das hast du sogar schon mal gesagt in der Folge. Stimmt.
Ich mag den so, den Typ. Und er ist ja von Geldkindern, von Gelti.
Ja.
Unweit von mir.
Ja.
Wir gehen heute noch dort zu Nacht essen.
Stimmt, zum Baschi
Hai. Genau. Wir kommen vorbei und sagen, hoi.
Hallo.
Happy Birthday. Nein, aber wir werden hier sicher noch schnell auf den Baschi anstoßen.
Definitiv. Der Baschi hat nämlich nicht nur einfach irgendeinen Geburtstag. Der Baschi wird 40.
40.
Und das löst bei mir so viel Nostalgie aus, muss ich schon sagen. Also ich habe mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, was macht der Baschi für mich aus? Und ich habe das Gefühl, der Baschi begleitet mich schon. Und das ist ja tatsächlich so. Der Baschi begleitet mich schon mein Halb. Beleben.
Mich auch.
Also,
sogar noch länger.
Stimmt. Also irgendwie eben angefangen, ich meine, Music Star ist damals so, wo, weiss auch nicht, wo Fernsehen vielleicht noch ein bisschen eine andere Bedeutung hatte als heutzutage, ist Music Star so eine von der ersten grossen, richtigen Castingshows gewesen. Man hat es schon kennt von Deutschland mit Popstars, mit Deutschland sucht den Superstar und das ist so die erste grosse Samstag- oder Sonntagabend, ist es sogar einmal gelaufen.
Es ist riesig.
Riesig. Ich habe schon wieder Hühnerhaut.
Ja. Und vor allem, weißt du, wann das war? 2003, 2004.
Genau.
Also eigentlich gleichzeitig wie der Urs Meier hier von den englischen Fans verfolgt worden ist. Ist der Baschi beim Music Star dabei gewesen?
Ja, genau. Und ich weiss noch, wir haben das als Familie, ist das für uns so ein mega Ereignis gewesen. Wir haben das geschaut und ich bin dann nochmal, dann hat es ja zu der Zeit, wo die Castingshows aufgekommen sind, sind nachher all die Kandidaten sind so zu Autogrammstunden in irgendwelche Einkaufszentren gegangen.
Ah jo.
Und da bin ich dann natürlich einmal gegangen, go Autogramm holen und ich bin einmal sogar habe ich mit dabei sein bei so einer Vorausscheidungsshow.
Mhm.
Bin ich die schauen, weil mich halt damals schon das Medium Fernsehen mega interessiert und fasziniert hat. Und ich einfach alles spannend gefunden habe mit so bekannten Menschen oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und das war für mich so der erste Berührungspunkt, den ich mit dem Baschi hatte damals. Und das Krasse finde ich immer noch, dass er ja Sechster geworden ist, wenn es mir recht ist.
Er ist Sechster geworden, genau.
Und trotzdem so eine riesige Karriere hergelegt hat. Und wer hat Garmin Fenk? Ich glaube, Gunn nicht erste
Staffel. Ja, ich glaube, gell.
Voll. Und ja, er hat irgendwie einfach alles richtig gemacht.
Ja, und zwar als einer von den Einzigen, kann man ja sagen. Mhm. Und ich finde, für mich ist das halt so ganz krass gewesen. Aber ich bin noch mega jung gewesen, als ich das geschaut habe und verfolgt habe. Und habe ihn mega toll gefunden. Und er ist ja dort mit Kathi Winter.
Ja.
zusammen gesehen. Sie war ja, glaube ich, auch Aargauerin, oder?
Sie war von Lenzburg und das Lustige ist, sie haben nachher dann bei meinem Papi, wo mein Papi neu gebaut hat in Frick, haben sie unten dran gewohnt. Der Baschi und
sie haben nachher in Frick gewohnt.
Ja.
Aber für mich war das so speziell, dass am Schweizer Fernsehen in dieser grossen Castingshow, dort ist der Sebastian Bürgin und der redet wie ich.
Stimmt,
also
von
jetzt
hinten
nicht führen. Wie ich, aber wie damals halt, wie man halt bei uns auf dem Land geredet hat.
Und ja, reden mal so, nein, mit dem R vorne.
Nein, ich will nicht.
Velo!
Nein, kürzlich habe ich dir einen Spruch noch gemacht und ich gesagt, ja, kannst du mir das sagen? Und dann habe ich es nachher so angeschaut und gesagt, Jesus Gott, jetzt ist es reingekippt für mich. Nein, ich bin ja zugezogen. Also wir sind ja eigentlich von der Basler angelaufen. Ursprünglich, darum meine Eltern reden nicht so... Nicht so
hinterführen.
Deutsch, sondern halt
Giggeli,
schon
Giggeli so und Hirnle. Bauernbetrieb.
Bauernbetrieb.
Nein, ich liebe ja den Dialekt.
Wir gehen miteinander.
Ja, genau, wir gehen. Nein, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, und er hat halt so geredet. Und ist mir durch das irgendwie immer schon so nach gewesen. Und ich habe ihn so toll gefunden. Und herzig und cool. Und er war so ein bisschen so ein Wildfang gewesen. Und er ist aber ja nicht von diesen ganzen Leuten, da ist er auch sechs geworden, er ist ja nicht, ich sage jetzt mal, gesanglich der Stärkste gesehen. Nein, schon nicht.
Nein, also nein, von all denen, die dort mit dabei waren, nicht. Nein. Aber
er hat Charisma, er hat Bühnenpräsenz und er ist einfach glaubhaft gesehen. Er hat irgendwie so viel Herz und Leidenschaft auf die Bühne gebracht und du hast ihm einfach abgekauft.
Und er ist einfach so der wirklich der Bub vom Land damals noch. Ich meine, was war er? 16, ich glaube, 17. Ich glaube, auch mal zeitweise, es gibt doch die Regel, dass wenn du unter 18 bist, darfst du ab 10 Uhr nach dem auf die Bühne. Und ich glaube, wenn ich recht liege, ist das bei ihm am Anfang auch noch so gewesen. Ja.
Das ist jetzt unglaublich.
Dass man wie quasi, wenn die Fernsehsendung länger geht, dass man dann nicht mehr auf einer Bühne, auf einer öffentlichen Bühne darf stehen.
Dann hätten wir es im Publikum sitzen. Und dann hat er eben, ist Sechster geworden, ist dann rausgefallen und nachher ist die riesige Karriere gekommen. Und nachher hat er ja noch kurzzeitig Erfolg gehabt in Deutschland, hat auf Hochdeutsch gesungen, ist irgendwie so total durchgebrochen und gehört seither einfach irgendwie so zum Inventar bei der Schweizer, bei der Schweizer Prominenz. Und ist so ein Mehrwert, meiner Meinung nach.
Unfassbar. Und das Krasse ist schon, ich habe jetzt gerade letztens bei uns bei SRF 3 im Interview gewesen, wo er ein neues Album rausgebracht hat.
Bürgin.
Ja, genau. Ein sehr tolles Album, haben wir auch schon gesagt in einer Folge. Und dann hat er gesagt, er hat sich halt am Anfang immer mega müssen beweisen bei allen. Er war halt immer einfach der vom Music Star und hat sich immer müssen beweisen. Es ist ja zum Beispiel auch mega lang gegangen, bis er mal einen Swiss Music Award gewonnen hat.
Ja, das ist gesehen.
Also, ich glaube, vorletztes Jahr, oder?
Ja, genau. Habe ich ihn nachher. Nein, er hat im 24 zuerst seinen ersten Swiss Music Award gewonnen und dort habe ich ihn nachher interviewt. Und das war ein mega herziges Interview, weil er hat sich so geschissen gefreut. Das war wirklich so herzig.
Ja, ich glaube, er hat wirklich einfach auf den Swiss Music Award noch gewartet. Und bei ihm finde ich so immer das Krasse, er ist ja eigentlich mega über all die Jahre, ich meine, der Typ ist seit 20 Jahren in der Musikszene unterwegs. Und ich würde behaupten, mitunter gehören seine Konzerte zu den besten, die es in der Schweizer Musikszene gibt. Und ich habe schon ganz viele Konzerte von ihm gesehen. Und er packt das Publikum jedes Mal. Und es ist immer unglaublich geil, seine Konzerte. Und trotzdem ist der Typ ja so unfassbar unsicher. Gell? Also das ist
ja, und
so unfassbar
mega nervös.
Nervös.
Das finde ich aber, merkst du
und
gar nicht.
Immer noch. Nein, auf der Bühne nachher nicht. Aber hinten, also ich habe ihn ja dann ein paar Mal erlebt. Also mittlerweile hat sie dann gekehrt, oder? Ich habe dann ihn interviewt für G&G, für die Hitparade. Das war ein Gang, ein Gast. Und dann,
privat.
Privat. Natürlich. Nein, aber zum Beispiel beim Argovia-Fest, wo ich bei Radio Argovia gearbeitet habe und das Argovia-Fest jedes Jahr war, war er auch immer mal wieder dort als Act gebucht. Und dann hast du ihn halt im Backstage halt hautnah miterlebt, direkt unmittelbar vor so einem Auftritt. Und ich meine, das sind Tausende von Leuten, die dort nachher dann sind schauen. Und der war wirklich ein Häufchen Elend.
Das ist so lustig, das würdest du ihm gar nicht geben.
Nein.
Ich glaube, er kommt ja vielen Leuten so ein bisschen über, so ein bisschen... So ein bisschen überheblich, so ein bisschen selbst überschätzen. Aber das ist er eben eigentlich gar nicht.
Überhaupt
das
nicht.
Das ist wirklich so ein bisschen ein Vorurteil, das man ihm gegenüber hat. Und ich glaube aber, er hat in letzter Zeit durch das neue Album, auch durch viel Medienarbeit, die er gemacht hat, irgendwie nochmal so eine neue Seite von sich zeigt. Vielleicht auch jetzt in Zusammenhang damit, dass er Vater geworden ist und so. Sich sehr vulnerabel auch zeigt. Das habe ich jetzt so von ihm noch nicht kennt. Ich finde das sehr sympathisch.
Ja.
Und ich hoffe, dass dass er noch ganz lange Erfolg hat.
Dass er noch ganz viel mindestens 40 Jahre Musik macht.
Mindestens. Was ist dein Lieblingslied?
Von Baschi. Mal geschwind, ich
Was bei dir? Stirbst du mir bitte nicht weg? Wir müssen doch noch wärmen, Selis.
Ja.
Bist du zusammen?
Ich habe den Krott im Hals. Mein Lieblingslied von Boschi ist, ich weiss gar nicht, wie es heisst, das, wo er für sein Gottemeitli so, Flügel auf den Wind dreht.
Ah, das ist mega
ich
schön.
Ich habe einen Deal mit Gott.
Ja.
Das finde ich für mich das schönste Lied von Boschi. Ist nie so
ich kann mega gerne, dass, wenn du das Lied hörst.
Ja.
Ich liebe den Song.
Ja, also ich meine, er hat ja, das ist schon ein Schweizer Kultur. Das ist jetzt auch Schweizer Kultur gut, finde ich, oder?
Ja, das stimmt. Also. Wir machen
Wärmisch.
Schocki, Bergpanorama, Rotschenfederer, Wärmisell.
Boschi-Songs. Und jetzt kommen alle Zürich-West- und Patent-Ochsner-Fans ab wieder. Jo, hallo!
Da ist noch vieles Schweizer Kultur.
Nein, aber er hat sicher ganz, ganz viele Songs geliefert, wo man sehr gut kann mitsingen kann und schon viele Partys, glaube ich, gut gemacht haben.
Absolut.
Ja. Happy Birthday.
Happy Birthday.
Sebastian Bürgin.
Und das gibt sicher ein gutes Fest.
Ich glaube auch. Wobei, vielleicht ist er jetzt völlig ein anderer Mensch geworden, seit der Papi ist seit dem Sommer. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das bringst du nie, das kannst du nie aus ihm austreiben. Ja, ich finde auch.
Nee.
Was mich natürlich noch diese Woche beschäftigt hat, also beschäftigt ist vielleicht ein bisschen hoch gesagt, aber wo es mir sehr fest reingespült hat in meine sozialen Medien, ist der Tod von König Harald von Norwegen.
Mm-hmm.
Und ich habe gleichzeitig aber auch gemerkt, dass wir, ich glaube, die norwegische Königsfamilie, und ich bin ja sehr Fan von also vor allem vom britischen Königshaus, vom schwedischen, dass mehr eigentlich so die norwegische Königsfamilie die ist von den Bekannten in Europa, wo mir am unbekanntesten ist, also wo ich am wenigsten darüber weiss. Ja.
Nein, bei mir nicht, weil meine Mutter ist so, ein bisschen, ist so völlig begeistert gewesen. Also früher das sowieso, hat es ja immer so eine Zeit gegeben, wo es immer die royalen Hochzeiten gegeben hat und meine Mutter hat die daheim immer geschaut und dann bin ich zum Teil von der Schule heimgekommen oder was auch immer, ich weiss gar nicht, wie alt ich da war, aber ich mag mich gut daran erinnern.
Das
ist stundenlang gegangen.
Um die Jahrtausendwende haben alle geheiratet, alle, Spanien, eben. Norwegen.
Und dann hat es da immer wieder irgendeine gegeben, die geheiratet hat und dann ist das einfach ein Highlight und wir haben das daheim geschaut. Ja. Und die Norwegische, das weiss ich, das hat mir meine Mami erzählt, so, eben jetzt, das ist so eine bürgerliche und das Partygirl.
Ja genau,
die mit Marit. Marit. Und die hat eben schon einen unehelichen Sohn und dann ist das eben jetzt eine ganz, ganz grosse Geschichte, dass die jetzt quasi den Hakon heiraten.
Ja.
Und ich mag mich mega gut. Ich mag mich mega gut an die Hochzeit erinnern, an ihr Kleid, ihre Schleier. Ich habe die immer wahnsinnig sympathisch gefunden und so. Hey, und in den letzten 2 Jahren?
Mhm.
Ey.
Ja gut. Haben sie einige Schlagzeilen geliefert, die norwegischen Royals?
Und ja. Auch die Mette Marit ist überhaupt nicht gut weggekommen,
yep.
Meiner Meinung nach. Yep. Also mit Epstein-Verbindungen und ihren Sohn decken in Situationen, wo man wirklich auch als Mutter glaub, einfach muss sagen, hey, ça suffit, Monsieur.
Mhm.
Das ist wirklich übel.
Ja.
Ja,
aber ich habe mich jetzt nicht über also das natürlich mal ausklammern, jetzt, wo mega schlimm ist, aber ich habe mich dann so ein bisschen mit der Geschichte von dem Harald beschäftigt, weil ich, das ist halt etwas, was mich fasziniert, dass dann so ein Monarch oder auch bei der Queen Elizabeth eine Monarchin stirbt und dann berührt mich das irgendwie, wenn Tausende von Menschen, und gleichzeitig finde ich es aber auch ein bisschen komisch, wenn dann Tausende Menschen vor das Schloss kommen und dort ein Blumenmeer herlegen und in Tränen ausbrechen und irgendwie einen Anteil nehmen. Wo ich dann immer ein bisschen schräg finde, weil mir das halt, also ich meine, ich würde jetzt gerade nicht Blumen herlegen und brüllen, wenn, weiss ich nicht, irgendeine Bundesrätin oder ein Bundesrat
aber
stirbt.
Nicht,
aber das kannst du nicht vergleichen. Voll.
Das ist wie so eine Überfigur, die die Menschen das ganze Leben schon begleitet hat.
Genau.
Also ich meine, wie alt ist er jetzt, als er gestorben ist? Du?
Was war er? 89.
Ja, also ja. 89.
Ja.
Das heisst, eigentlich seit seiner Geburt ist er ja rum gewesen.
Genau.
Also die meisten Leute in Norwegen sind mit ihm aufgewachsen.
Ja, und er ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen wie eine Grossvaterfigur gewesen, auch für ganz viele Menschen.
Und das ist ja so ein bisschen das gleiche Phänomen wie dort, wo die Queen gestorben ist.
Ja, stimmt. Sie hat natürlich auch alle Menschen, also jeder kennt die Queen und jeder hat sie das Leben lang
und
begleitet.
Und bei einem Bundesrat ist das halt, da gibt es immer mal wieder Rochade, da kommt immer mal wieder einer.
Ein paar Jahre ist wieder mal Ademessi.
Und da hat man auch nicht so eine krasse Verbindung. Mhm. Also es gibt immer mal wieder Figuren, wo man ein bisschen mehr ins Herz schließt als andere und wo ein bisschen mehr präsent sind. Aber so intensiv über Jahrzehnte hinweg, ich glaube, das macht schon etwas. Und das können wir in einer direkten Demokratie, glaube ich, einfach nicht nachvollziehen, was ja, da abgeht in einer so einer Monarchie. Also
gut, ich meine, Simonetta Sommaruga und Alain Berset werden mir das Leben lang in Erinnerung bleiben, wie ich an meinem Geburtstag mit dem Gin Tonic vor dem Fernseher gehockt bin auf dem Sofa und sie mir gesagt haben, bleiben Sie zu Hause.
Gut, gut, aber das, ja, eben, das sind so können.
Ja. Nein, und das ist so die eine Seite, eben das Volk, das dann wie trauert, und der Monarch und das andere, was ich dann halt auch wahnsinnig krass finde, ist so, dann stirbt der König Harald, und der König Harald ist halt ein Vater, ein Grossvater, und dann die, die wie quasi den Angehörigen verlieren, ist dann so, zack, und da ist jetzt Kamera, und du musst jetzt trauern, und die ganze Welt schaut dir jetzt zu, und nein, eigentlich kannst du gar nicht trauern, weil du wirst einen Tag später gerade vereidigt zum König. Ja.
Ich glaube, das ist wirklich aber so auch so etwas, wo wahrscheinlich dein ganzes Leben schon hintrainiert wirst. Mhm. Ich habe das immer schon gesagt, also nicht für alles Geld von der Welt würde ich so eine hohe Rolle müssen reinnehmen. Also ich finde es wirklich elendig und das tut mir sehr leid. Es hat sicher auch schöne Aspekte, aber für mich wirklich so zu wenig, dass ich würde sagen, oh, da würde ich gerne die schlecht.
Ich wär jetzt gerne eine kleine Königin. Nein, ich definitiv auch nicht.
Ja, ich muss ehrlich sagen, mit dem Harald habe ich mich nicht so intensiv auseinandergesetzt. Und wo die Nachricht gekommen ist von seinem Tod, hat es mit mir, ehrlich gesagt, nicht wahnsinnig viel gemacht, weil ich die norwegische Königsfamilie, die ist mir wirklich ein bisschen...
Das die ist unter dir.
Nein, es tut mir irgendwie so ein bisschen leid für die...
Ja.
Ja, es tut mir ein bisschen leid für die, die dort nicht ausgegartet haben, aber ich finde, ich weiß nicht, ich habe einfach, für den habe ich ein genug.
Ja.
Wirklich, ganz ein bisschen zu weiter, ehrlich gesagt.
Ich habe dann natürlich, hast du dann gleich nicht können lassen, und habe dann natürlich noch eine kleine Doku schauen, wo dann über ihn gekommen ist, wo ZDF Royal, wo ich ja liebe, den Kanal, ZDF Royal, immer mit diesen royalen Dokumentationen.
Das ist
so eine 15-minütige Kurzdoku gewesen über den Harald, wo man wirklich so ein bisschen auch die Geschichte mitbekommt, warum er eben so unglaublich beliebt ist beim Volk. Und ich muss sagen, ich habe kurz mitbrüllt.
Ja?
Also ich habe sie bei mir am Küchentisch geschaut.
Haben
sie
dich verwünscht?
Dort hat es mich wirklich genommen. Und zwar war es dort, wo bei diesen ganz schlimmen Anschlägen 2011 auf dieser Insel Utøya, wo ein Typ...
Amokläufer,
77, die meisten sind Jugendliche. Genau, sind Jugendliche gewesen, auf einer Insel in einem Camp umgebracht hat. Und dort hat sich der König Harald dann einen Tag später an die Bevölkerung gewendet und hat unglaubliche, und das ist mir ja sich von diesen Königshäusern sonst nicht so gewöhnt, also ich glaube nicht, dass ich Königin Elisabeth jemals gesehen habe, brüllen. Und sie sind wirklich dort, die Königin Sonja und der König Harald, durchgehockt und sie haben brüllt. Und auch er hat sich fast nicht mehr, also er hat fast kein Wort gefunden vor Emotionen in der Ansprache als Volk, den er hatte. Und hat unglaublich, und das hat man ihm auch abgenommen. Also ich glaube, das war einfach so, ich bin jetzt der König und ich muss jetzt mit euch mittrauern und euch das Gefühl geben, ich bin auch traurig. Sondern ich habe das abgenommen und dort hat es mich für einen kurzen Moment genommen, weil er dort hergestanden ist und gefunden hat, das war ein Angriff auf Demokratie und das lassen wir da nicht zu.
Nicht zu. Ja. Ja, und dann hat er jetzt müssen gehen, wohlwissend, dass deine ganze Familie gerade auch einen kleinen Angriff auf Demokratie gestartet haben. Ja. Hey, huffala. Ja. Jo. Weißt du, wer Alex Earl ist, Michel?
Alex Earl?
Nein. Das sagt dir gar nicht.
Nicht.
Das ist unglaublich.
Oh, warum?
Und es zeigt, dass du nicht auf TikTok bist.
Ja, Alex Earl, das bin ich tatsächlich nicht.
Ist eine, wenn nicht die grösste TikTokerin, die es gibt. Also TikTok-Star sondergleichen. Und seit heute gibt es über sie und ihre Familie Reality-Show.
Oh, okay.
Earl Meets World heisst.
Ja, und kommt wo?
Das kommt auf Netflix.
Ja.
Und das ist, insofern finde ich mega spannend, weil die Alex Earl, die ist so bekannt worden, so um College-Zeit herum, eigentlich als College-Studentin, hat die irgendwie so aus ihrem Leben geteilt. Du musst dir vorstellen, eine ganz dünne, feine, blonde, normschöne Frau mit wahnsinnig grossen Brüsten und sehr kurzen, knappen Outfits.
Okay, wow.
Also, falsche Brüste. Ja. Sie ist aber sehr lustige, unterhaltsame, liebenswerte Person. Und die hat sich irgendwie, also, die hat es irgendwie geschafft, das Momentum für sie zu nutzen und sich eine riesengroße Followerschaft aufzubauen, die an ihrem Leben teilnimmt.
Also, die macht nichts anderes, als einfach ihr Leben zeigen, oder
die
was?
Sie zeigt ihr Leben. Sie ist aus Miami ursprünglich.
Okay.
Also, so eine Miami Girl.
Ja.
Und die ist dann irgendwann mit einem, also, du verfolgst sie durch ihre Beziehungen. Sie ist dann irgendwann mit so einem Braxton Barrier. Ich finde es ein bisschen peinlich, dass ich das alles weiß. Das spürt man die ganze Zeit.
Wann hast du Zeit, um das alles zu schauen?
Die kann man nicht verpassen, wenn man auf TikTok unterwegs
so
ist.
So unterscheiden wir uns. Du hast da die junge TikTokerin und ich habe den König Harald von Norwegen, den Tote.
Genau. Aber die spielt es einem irgendwann rein. Also die hat 8,5 Millionen Follower.
Okay.
Also das ist eine gute,
das ist viel.
Eine gute Zahl.
Ja.
Und das nur auf TikTok. Und eben ist mit dem Typ zusammen gewesen. Sie ist wahnsinnig nobar, gibt sich sehr, sehr vulnerabel. Ist aber auch immer wieder in der Kritik, weil man von ihr auch sagt, dass sie aus einer sehr konservativen Familie kommt, also republikanisch und Trump-Anhängerin soll sein. Sie selber äußert sich aber nicht zu dem. Also es ist so ein grosses Phänomen, die ja. Alex Earl.
Ja.
Und mir nimmt das jetzt wahnsinnig Wunder, weil die Familie, die Earls, das ist so eine Patchwork-Familie, weil der Vater und die Mutter von ihr, die sind geschieden.
Mhm.
Und der Vater hat eine neue Frau, mit der wieder neue Kinder. Und die sind auch immer Teil von diesem Earl-Universum.
Also ist ein bisschen wie Kardashians eigentlich, oder was?
Die haben jetzt so ein bisschen, wenn sie es gut machen, die Chance, die neuen Kardashians
zu werden. Gibt es eigentlich von den Kardashians noch neue Folgen?
Ich glaube schon, oder? Das läuft doch immer noch.
Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich habe das nie richtig geschaut.
Ich auch
das
nicht.
Das habe ich wirklich sehr passiv mitverfolgt.
Ja.
Aber eben, auch dort, du kannst es ja nicht mitkriegen.
Ja, das stimmt.
Und ein bisschen so ist es mit ihren auch. Also früher oder später stolperst du auch noch
auf sie. Ich bin wahrscheinlich jetzt der einzige Mensch,
und du wirst, noch nicht mitbekommt. Ich zeige dir das Foto, es würde mich jetzt wirklich wundern, ob du die wirklich jetzt noch nie gesehen hast. Also auch wenn ich dir das Bild zeige.
Ich bin gespannt wie ein Pfeilbogen.
Earl. So, wo haben wir sie?
Din, 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 din. Noch nie gesehen.
Noch nie gesehen.
Sie sieht ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen Michaela Schifrin und Annemarie Warncross. Also auch Annemarie Carbondale.
So ein bisschen Paris Hilton, weil es gibt es nicht auch. Aber eben eine sehr sympathische Person. Ja, und sie hat auch eine sehr medienwirksame Fight gehabt mit einer der grössten amerikanischen Podcasterinnen, Alexandra Cooper von Call Her Daddy.
Okay, kann ich auch nicht.
Wow. Okay.
Ja, aber für das haben wir ja zusammen einen Podcast, dass ich mich erweitern und neu dazu lernen.
Das sind zwei junge, wahnsinnig schöne, wahnsinnig erfolgreiche Blondinen, die sich kurz zusammen da haben.
Mhm.
Weil Alexandra Cooper hat so eine Podcast-Produktionsfirma,
ja.
So ein Label.
So wie wir eigentlich, oder?
Heisst das. Und hat Alex Earl eigentlich mit ihrem Podcast Hot Mess unter Vertrag gehabt.
Ah, ja.
Dann hat es einen riesen Knatsch gegeben. Die zwei haben sich verstritten.
Ja.
Und das hat sich jetzt wirklich zugespitzt und jetzt hat sich das entladen. Und man geht jetzt davon aus, dass man in dieser Doxerie endlich erfährt, was dort eigentlich abgegangen ist. Also es ist wirklich so ein bisschen, das Kirsi oben drauf ist noch so der Streit von diesen zwei sehr mächtigen blonde Frauen.
Gut, ich bin sehr froh um solche Tipps. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Sommer, ich glaube, wirklich die Verräter das Einzige gewesen, wo ich geschaut
habe. Ich weiss nicht, ob man das kann, im gleichen Topf
einwerfen. Aber ich weiss nicht,
ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht tue ich das jetzt auch da, schieße ich da Vorschusslorbeeren ins Rennen und schlussendlich müssen wir alle kollektiv feststellen, dass das ein absoluter Müll ist. Dann tut es mir wahnsinnig leid. Aber jetzt einfach, ich würde das sicher schauen, einfach weil es mich wahnsinnig unternimmt.
Gut, nein, es ist mehr darum, weil ich hätte eigentlich meinen Fernseher in den Keller runterstellen können, den Sommer, weil ich ihn einfach fast nie gebraucht habe, außer für die Verräter.
Ja.
Und darum bin ich froh, jetzt, wo es wieder Herbst wird, wo man wieder ein bisschen mehr drinnen ist. Also wenn er dann hoffentlich endlich kommt.
Er nimmt sich immer an. Und wenn es jetzt nicht Wärmesel gibt, dann wüsste ich auch nicht, dass er da ist.
Ich bin gerade gestern gewesen, gerade zu Nacht essen, und jetzt kommen so die Tage, wo immer sagst, weißt du, das ist eben der letzte schöne Abend,
nein, sorry,
wo
man draußen hocken kann. Ja, seit zwei Wochen. Und es ist dann wirklich auch jedes Mal, du gehst dann so auf die Wetter-App.
Ja. Und hast das Gefühl, das hört nie mehr auf.
Nein, du gehst auf die Wetter-App und dann heisst es so, nein, nächste Woche wird es kühl.
Ja.
Dann sind es plötzlich nur noch so 20, 18 Grad.
Ja.
Dann gehst du irgendwie zwei Tage später wieder drauf, 28 Grad. Dann gesagt, okay, also irgendwie...
Wahrscheinlich hocken wir
im November noch da. Seit der Bucherli nicht mehr bei SRF ist, ist schon irgendwie, also Sodom und Gomorra beim Wetter, ich weiss nicht, man macht, was es will.
Seit der Bucherli pensioniert ist, stimmt die Wetterprognose einfach nicht mehr.
Aha.
Er hat sie mitgenommen, wie sagt man...
Was? Was wollen Sie sagen?
Zum Glück mache ich nichts mitreden. Wenn er es tut, nicht hypnotisieren, er tut etwas...
Manipulieren.
Manipulieren!
Aber hypnotisieren war auch sehr lustig.
Du bist jetzt den ganzen November 28 Grad.
Hey.
Oh. Nein, schön.
Also der Bucheli hat das Wetter hypnotisiert.
Ja, genau. Und darum haben wir jetzt einfach nur noch Sommer. Es wäre grauslich. Was hast du noch?
Das ist es gewesen.
Ich möchte noch eine kleine Ansprache halten. Ich habe gemerkt, die Leute tun nicht mehr so kommentieren, wenn wir das nicht sagen, aktiv im Podcast kommentieren. Wir haben zum Beispiel letzte Folge haben wir es verpasst, um zu sagen, erzählt uns doch von eurer Brauerfahrung. Ein kleines.
Haben wir auch schon Kevin Pettet, genau.
Früher, wo wir noch klein gewesen sind und noch frisch in dem Podcast-Game inne gewesen sind, haben wir noch immer ein Call to Action gemacht.
Stimmt, das haben wir aufgegeben,
Das müssen wir wieder anfangen.
Was vielleicht die meisten nicht wissen, also wir sind halt schon auch ein bisschen darauf angewiesen.
Ja, voll.
Das ist schon noch recht wichtig. Also wenn euch etwas daran liegt.
Ja, dass es uns auch weiterhin gibt. Das ist nicht Bestechung, das ist Manipulation.
Genau. Dann tue ich jetzt hier den Simon Dömer, anderen Podcaster, zitieren, der sagt, Support ist kein Mord. Also, tut uns doch bitte Support, indem wir kommentieren.
Oder Sternlegende. Oder genau. Uns weiterempfehlen.
Und was wollen wir aufrufen?
Was für ein Call to Action machen? Ja. Haben wir das mit dem Wärmesell wahrscheinlich letztes Jahr schon gemacht, oder nicht?
Ich habe das Gefühl, das wird jetzt jedes Jahr wieder neu kommen. Aber also nicht weniger gern.
Nein, aber das ist so wie beim Radio. Weißt du, wenn du dann so ganz lange schon Radio machst, dann kommen einfach jedes Jahr immer wieder die gleichen Themen und du denkst schon, hey, das haben wir doch schon letztes Jahr gemacht und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr.
Also ich würde sicher noch ein paar Mal über Wärmesell reden. Also ich könnte gerne einfach mal in den Kommentar schreiben, pro oder contra Wärmesell. Und sonst kommentiert mit eurem liebsten Baschi-Song.
Ah, ja, stimmt. Das wäre, oder mit Glückwünsche an Baschi.
Ja, wundervoll.
Glückwünsche zum 40. Geburtstag von Baschi.
Genau.
Sonst hast du nichts mehr?
Nein, sonst bin ich das gewesen. Ich freue mich jetzt sehr auf unsere Nacht in Gelterkinden, wo wir zuerst den Baschi gehen stalken und seine Familie und nachher...
Leben die noch dort?
Seine Familie, glaube ich schon.
Schon?
Ja, also auch nicht.
Ja, das weiß ich. Ich glaube, es war mit dem Coiffeur so lange, oder? Oder Moka?
Ja, also, ich habe noch gedacht, du könntest eigentlich zum Coiffeur gehen.
Hey! Lass mich in Ruhe. Das ist ein Thema, wo wir in der nächsten Folge sehr gerne darüber reden können, das mich wirklich beschäftigt.
Nein, komm,
wir
reden jetzt nicht. Nein,
ist Zeit ist schon abgelaufen. Okay. Zeit ist ab. Deine ist Zeit, Jennifer Bossart, ist abgelaufen.
Ein sehr lustiges Thema.
Es beschäftigt mich sehr.
Also, aber jetzt haben wir es angekündigt, das heisst, nächstes Mal reden wir darüber.
Ja, wir dürfen es nicht vergessen. Warte, ich schreibe es mir gerade auf, dass wir es nicht vergessen.
Oh mein Gott, weil du, also ich werde eigentlich belästigt mit diesem Thema, muss ich dir ehrlich sagen.
Du bist eine blöde Kuh, das stimmt doch überhaupt nicht.
Es ist so leidig. Aber eben, das sind das nächste Mal.
Kannst dich, wie sagt man, heute habe ich wirklich Mühe, zum Wörter finden.
Soll ich mich schon einmal darauf einstimmen?
Nein, du kannst dich nicht glücklich schätzen. Du bist nicht die Einzige, die belästigt wird mit dem Thema. Ich belästige eigentlich alle meine Freunde und meine Familie belastet mit dem Thema.
So
es belastet mich fest, ja.
Oh. Okay.
Alles in der nächsten Folge. Das hat mich übrigens diese Woche auch noch apropos Folge beschäftigt, dass unter uns nach 32 Jahren abgestellt wird.
Oh, das habe ich auch mitgekriegt. Irgendjemand war ganz hässlich im Internet.
Ja.
Mit mir nichts gemacht. Das habe ich nie gesehen.
Hast du nie gesehen? Nein. Mal ich schon. Und das hat mir einfach gezeigt.
Sehr leid.
So die Fernsehbranche ist definitiv im Wandel, wenn sie sogar eine Serie, die 32 Jahre läuft im Fernsehen, einfach
krass,
abstellen. Und wir haben damit Menschen dahinter geleitet, all die Schauspielerinnen und Schauspieler, weil wahrscheinlich auch die Branche nicht gerade die florierendste Branche ist und die jetzt alle wieder einen Job finden. Das hat mir leid da. Gut.
Also. Dann bis zum nächsten Mal, Michelle.
Es wird eine haarige Sache.
Let's go!
Alles Liebe.
Alles Gute.
Und Schmutz auf den Weg.
B und B fortgesetzt. The show must go on. Das ist der Podcast von der Jennifer Bossart und der Michelle Biri. Präsentiert von der Wellness-Therme 47 Baden.